Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas: Wie kann man verbreitete Irrtümer über biblische Prophetie vermeiden?
Wir kommen zu sechstens. Der Antichrist wird eine Zeit des Friedens und der Sicherheit herbeiführen. Erst danach kommt die große Drangsal. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass der Antichrist eine Zeit des Friedens herbeiführt. Aber wenn wir genau lesen in 1. Thessalonicher 5, dort wird Folgendes gesagt. Ich lese ab Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn ist in der Bibel immer der Tag des Gerichts. Das heißt, er bezeichnet eigentlich schon die 3,5 Jahre der großen Drangsal und dann die Wiederkunft Christi als Richter der Welt. Und jetzt wird hier gesagt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben. Es wird nicht gesagt, wenn Friede und Sicherheit ist, sondern sagen, und Legusin ist im Griechischen das Präsens, aber die Zeitformen im Griechischen sind anders als im Deutschen. Das Präsens ist eigentlich ein Durativ und drückt speziell aus Handlungen, die fortdauernd sind oder sich repetieren. Und so bedeutet das eigentlich, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit. Und ich lese da ganz kurz aus meinem Buch vor, leben wir wirklich in der Endzeit, mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Da gibt es einen längeren Abschnitt über Friede und Sicherheit. Und da zeige ich, wie das genau Begriffe sind der modernen Weltpolitik im Zusammenhang mit Israel. Ich könnte schon früher beginnen, aber fangen wir an mit der UNO-Resolution 242 nach dem Sechstagekrieg von 1967. Da wird die künftige Politik im Blick auf den Judenstaat kurz und bündig so formuliert. Kein Friede mit Israel, keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels. Das war die Seite der Araber, die sich so ausgedrückt hat. Aber dann kam es eben von der UNO her zur Sicherheitsresolution 242. Diese Entschließung verlangte das Recht aller Staaten in der Region, Zitat, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen in Frieden und Freiheit von Drohung und Gewalt zu leben. Die UNO-Resolution 338 nach dem Yom Kippur-Krieg von 1973. Da wird festgehalten in der Resolution 338, der Sicherheitsrat erstens fordert alle an den gegenwärtigen Kampfhandlungen Beteiligten auf, sofort, spätestens 12 Stunden nach dem Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Beschlusses und so weiter. Und dann, ich gehe ein bisschen weiter, zweitens fordert die beteiligten Parteien auf, sofort nach Einstellung des Feuers damit zu beginnen, die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates in allen ihren Teilen durchzuführen. Und was steht dort? Das Recht, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen in Frieden zu leben. Drittens, beschließt, dass sofort und gleichzeitig mit der Feuereinstellung Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien unter geeigneter Schirmherrschaft mit dem Ziel aufgenommen werden, einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten herzustellen. Und dann kam der Friedensschluss mit Ägypten 1979 und dort steht in der Präambel, überzeugt von der dringlichen Notwendigkeit, einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden im Mittleren Osten zu errichten. In Übereinstimmung und so weiter. Und dann heißt es später, vom Wunsch erfüllt, den Kriegszustand zwischen ihnen zu beenden und einen Frieden zu errichten, in welchem jeder Staat in der Region in Sicherheit leben kann. Da wird es einem richtig schwül. Und so geht das weiter. Friedenskonferenz von Madrid 1991. Am Schluss steht, in der Tat, nur durch einen solchen Prozess kann wirklicher Frieden und Versöhnung zwischen den arabischen Staaten, Israel und den Palästinensern errichtet werden. Und nur durch diesen Prozess können die Völker des Nahen Ostens den Frieden und die Sicherheit erhalten, die sie reichlich verdienen. Die zitieren dauernd die Bibel. Ohne zu wissen, ja? Und dann kam der Friedensschluss mit der PLO und den Palästinensern 1993. Und auch dort wieder wird in dem Abkommen gesagt, damit man in friedlicher Koexistenz und gegenseitiger Würde und Sicherheit leben kann. Dann der Frieden mit Jordanien 1994. Da steht in der Deklaration, erstens, Jordanien und Israel streben das Erreichen eines gerechten und dauernden und umfassenden Friedens zwischen Israel und seinen Nachbarn an. Und der Schluss eines Friedensvertrages zwischen beiden Ländern. B. Fünftens. Die beiden Länder wünschen die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen in Zusammenarbeit miteinander, um eine dauernde Sicherheit zu erreichen. Und so geht es weiter mit Oslo II 1995 und dann das Hebron-Abkommen 1997. Frieden und Sicherheit. Das Camp David II Abkommen von dem Jahr 2000. Frieden und Sicherheit soll angestrebt werden. Die Roadmap, das Abkommen von 2002. Meine Vision besteht, und das sagte George W. Bush im Juni 2002, meine Vision besteht in zwei Staaten, die Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben. Ja, ich glaube, das reicht. Es gibt sogar einen YouTube-Film, wo man verschiedene große Politiker sieht. Obama, der sich ausdrückt, dass alle ein Recht haben, Palästinenser und Israelis zu leben in Peace and Security. Und dann ein hoher Funktionär der UNO spricht über Peace and Security. Frieden und Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Da wird es einem richtig schwül. Wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen. Aber es wird nicht gesagt, dass dieser Friede hier auf Erden kommt. Und dann ist es so, in Hesekiel 38,8, dort wird gesagt, im Zusammenhang mit dem Angriff von Rosch aus dem äußersten Norden, dass dieser Angriff erfolgen wird, in einem interessanten Moment. Nach vielen Tagen, Gott spricht zu Rosch, diesem Feind aus dem äußersten Norden, sprich zu Russland. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern und sie wohnen in Sicherheit, allesamt. Und dann haben wir gesagt, ja seht ihr, da Israel in Sicherheit und dann kommt der Angriff von Rosch. Das ist eben diese Zeit des Friedens und der Sicherheit durch den Antichristen. Wir werden aber gleich sehen, dass dieser Angriff von Rosch, das ist das allerletzte, Da ist bereits die große Drangsal von 3,5 Jahren vorbei. Der Herr Jesus ist bereits als Richter der Welt gekommen. In Hesekiel 37 sieht man bereits den Messias als König in Israel. Und dann kommt Kapitel 38. Russland mit seinen Verbündeten wird dann noch einen Aufstand machen und Israel angreifen und mit Feuer vom Himmel vernichtet werden. Aber diese Sicherheit Israels ist bedingt dadurch, dass der Messias, der Herr Jesus, bereits da ist. Wir kommen auf diesen Punkt noch zurück. Ich habe ein kleines technisches Problem. Ich muss es nochmals öffnen. Ja, jetzt hat es geklappt. Wir kommen zu siebtens. Der Antichrist wird seinen Regierungssitz im alten Babylon aufbauen. Nein, das stimmt nicht. Der Antichrist wird König sein in Israel. Das wird deutlich gemacht in Daniel 11, 36 bis 39. Der Herr Jesus wird ihn bei seiner Wiederkunft in Harmagedon durch den Hauch seines Mundes vernichten. Man lese dazu Offenbarung 16, 14 bis 15, 17, Vers 14 und 19, 19 bis 20. Da wird eben dieser falsche Prophet und auch das Tier aus dem Meer durch den Herrn Jesus besiegt und in die Hölle geworfen werden. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der Herr Jesus den Gesetzlosen, den Antichristen, durch den Hauch seines Mundes vernichten wird, ohne ihn zu berühren. Babylon wird endzeitlich durch eine Nation von Norden vernichtet werden und unbewohnbar gemacht werden, im Zusammenhang mit dem brutalen Angriff der Meder. Das sind die Kurden. Das kann man nachlesen in Jesaja 13, 17 bis 21 und in Jeremia 50 bis 51. Das ist noch zukünftig in Bezug auf all diese Prophezeiungen über Babylonien in Jesaja 13, 14 und Jeremia 50 bis 51. In diesen beiden Kapiteln sind ja fast 60 Prophezeiungen in unserer Zeit in Erfüllung gegangen. Und auch die Prophezeiungen über diesen endzeitlichen König von Babylonien. In meinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit? Dort erkläre ich, dass eigentlich alle Punkte erfüllt worden sind in Saddam Hussein. Außer ein Punkt. Ich habe dort geschrieben, er muss noch aus seinem Grab entfernt werden und wird ein würdeloses Grab bekommen. Und wir wissen ja, wie Saddam Hussein mit allen Ehren in Tikrit begraben worden ist. Und jetzt haben wir vor kurzem gehört, dass in diesem Kampf von Irak gegen den Islamischen Staat bei Tikrit dieses Mausoleum, dieses Prachtsgrab vollkommen verwüstet worden ist. Aber der Leichnam sollte ja herausgeholt werden. Ist alles schon geschehen? Und zwar ist das schon 2014 geschehen. Da haben zwei Angehörige aus dem Stamm von Saddam Hussein haben sich gedacht, oh, das ist gefährlich. Die Schiiten könnten einmal als Rache dieses Grab verwüsten. Und die haben geheim den Leichnam von Saddam Hussein herausgeholt und ihn an einem unbekannten Ort untergebracht. Und danach wurde das Grab verwüstet. Also in der Neuauflage, die bald erscheinen sollte, muss ich das Kapitel ändern. Aber nicht, weil es falsch war, sondern weil es jetzt in der Zwischenzeit erfüllt worden ist. Und die beiden Söhne von Saddam Hussein, von denen ja in Jesaja 14 gesagt wird, schlachtet seine Söhne ab. Das hat sich ja erfüllt. Und die wurden dort in der Nähe begraben. Aber deren Leichen wurden nicht herausgeholt. Nur die Leiche von Saddam Hussein. Und ich habe ihn da in dem Buch erklärt, ganz wörtlich steht hier, Mekir Becha, das heißt aus deinem Grab heraus. Er muss aus diesem Grab entfernt werden. Und da sieht man, dass man tatsächlich aufgrund der Bibel sagen kann, was kommt. Ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, all diese Auslegungen von Evangelikalen über Endzeit, das stimmt ja am Schluss doch nicht. Es ist nicht wahr. In diesem Buch habe ich gezeigt, über 175 Prophezeiungen haben sich in der Neuzeit erfüllt, über Endzeit. Und jetzt ist das auch noch dazu gekommen. Aber eben, Babylonien, und das ist in der Bibel der Südirak, das ist das Kerngebiet von Babylon gewesen früher. Assyrien, Nordirak. Und von Babylonien wird gesagt, es wird verwüstet werden durch eine mächtige Nation, die von Norden her kommen wird und das Land so verwüsten wird, dass man nicht mehr da durchziehen kann. Das bleibt also noch aus. Muss man das Auge darauf richten, wo gibt es da eine Nation im Norden, die den Süden vollkommen vernichten will. Und hier sieht man Babylon, die Stadt Babylon im Südirak. Natürlich, Saddam Hussein hat große Teile der Stadtmauern wieder aufgebaut, verschiedene Tempel, den Südpalast von Nebukadnezar. Aber das ist einfach, um zu beweisen, dass er der König von Babylon sei. Und als solcher hat er Jesaja 14 erfüllt. Aber daraus wird nicht ein Wirtschaftszentrum, wie gesagt worden ist. Und dass der Antichrist dann da seinen Sitz einrichten würde. Das stimmt nicht. Das hat alles vielmehr eben symbolischen Charakter gehabt, um Saddam Hussein eben als König von Babylon auszuzeichnen. Babylon wird fallen. Ich lese Jesaja 13, Vers 19. Und Babylonien, also der Südirak, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras. Also Feuer vom Himmel. Durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden dort nicht lagern lassen. Da kann man also nur ahnen, welche Waffen da eingesetzt werden, dass man da nicht mehr durchziehen kann. Nicht mal mehr mit den Schafherden. Achtens. Die Entrückung findet in der Mitte beziehungsweise am Ende der 70. Jahrwoche Daniels statt. Nun, es ist so. Die prophetische Uhr Israels stoppte exakt am Ende der 69. Jahrwoche, als der Messias als Fürst in Jerusalem auftrat, am Palmsonntag. So wird das vorausgesagt in Daniel 9, 24 bis 25. Hier sieht man das im Schema. Sieht man links die Jahrwochen, die 69 Jahrwochen, die dauerten vom Jahr 445 vor Christus, als König Artaxerxes von Persien den Juden die Erlaubnis gab, Jerusalem wieder aufzubauen. Von dort an konnte man zählen 7 und 62, das heißt 69 Jahrwochen, bis auf Palmsonntag im Jahr 32 nach Christus. Da sollte der Messias kommen als Fürst nach Jerusalem. Und es ist so, 69 Jahrwochen, eine Jahrwoche dauert 7 Jahre, das sind 483 Jahre. Aber es sind in der Prophetie immer Jahre von 360 Tagen. Und so muss man rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage und das gibt 173.880 Tage. Und die passen genau hinein von Monat Nissan, März, April 445 vor Christus, bis zum Palmsonntag im Monat Nissan, März, April 32 nach Christus. Und der Jesus ist als Fürst eingeritten und dann stoppte die prophetische Uhr. 5 Tage später wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Im Jahr 70 wurde Jerusalem und der Tempel von den Römern zerstört. Und die Juden wurden dann in die ganze Welt zerstreut. Aber die Bibel sagt, es gibt noch eine 70. Jahrwoche. Aber in der Prophetie werden die platziert unmittelbar, bevor der Herr Jesus wiederkommt als König der Welt. Das heißt also, es gibt da einen Unterbruch zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und nun ist das Interessante. Was hat Gott gemacht in diesem Unterbruch? Als die, man kann sagen, die prophetische Stoppuhr für Israel angehalten worden war, weil die Masse von Israel den Messias ablehnte. Da hat Gott die Gemeinde realisiert. Und Epheser 3, 4 bis 5 erklärt uns, das war ein Geheimnis. Etwas, das in Gott verborgen war von Ewigkeit her. Das er nie im Alten Testament den Propheten mitgeteilt hatte. Auch nicht den Engeln. Sondern erst, nachdem eben der Messias gekommen war und auch verworfen wurde, da hat Gott dieses Geheimnis geoffenbart. Und so wurde das umgesetzt ein paar Wochen nach Palmsonntag. An Pfingsten kam der Heilige Geist, um in der Gemeinde zu wohnen. Das ist einzigartig. Der Heilige Geist wohnt in jedem echten Gläubigen. Aber das wird enden bei der Entrückung der Gemeinde. Der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Der Herr Jesus wird wiederkommen nach 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, um die Gemeinde von der Erde wegzunehmen. Und so wird der Heilige Geist eben nicht mehr hier auf der Erde wohnen, wie das so lange war, in dieser besonderen Art und Weise, sondern er geht mit der Gemeinde weg. Und dann kann die Stoppuhr mit Israel wieder ticken. Die Gemeinde ist ein Einschub zwischen die 69. und 70. Jahrwoche. Und so kommt die Gemeinde da nicht hinein. Und dann sehen wir, kommt die 70. Jahrwoche, 7 Jahre, unterteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Ich gehe nochmals zurück. Also ich lese nochmals vor, was hier steht. Dann wurde das Geheimnis der Gemeinde eingeschoben. Vergleiche die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen im Zusammenhang mit der Gemeinde. Hochinteressant. Mit der Umsetzung des Geheimnisses der Entrückung, in 1. Korinther 15, 51 wird die Entrückung ein Geheimnis genannt, da wird dieser Einschub enden. Und dann beginnt die 70. Jahrwoche, nicht unbedingt am gleichen Tag wie die Entrückung. Ja, da kann auch, sagen wir, ein paar Wochen dazwischen liegen, wie das damals war. Aber wir müssen uns auch nicht mal festlegen auf ein paar Wochen. Die Bibel sagt das nicht. Aber erst dann kommt die Stoppuhr wieder. Dann beginnt die 70. Jahrwoche. Und dazu kommt Offenbarung 3, Vers 10. Da sagt der Herr Jesus zur Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Stunde der Versuchung kommt, wenn der Antichrist sich offenbart. Und diese Stunde, vor dieser Stunde wird die Gemeinde bewahrt. Nicht vor der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung. Sie muss gehen, und dann kommt der Antichrist, und das entspricht dann 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Da wird gesagt, dass der, der das Böse in seiner letzten Entfaltung noch zurückhält, der muss weggehen. Und dann kann der Gesetzlose, der Antichrist, sich offenbaren. Also die Gemeinde muss gehen, damit dann die Ereignisse im Zusammenhang mit der 70. Jahrwoche sich realisieren können. Es kommt dazu, die 24 Ältesten als Priester und Könige mit weißen Kleidern und goldenen Kronen in Offenbarung 4 und 5, die stellen die gesamte entrückte Gemeinde im Himmel dar. Denn die Gemeinde ist nach Offenbarung 1, Vers 5 ein Königtum und ein Priestertum. Und die sind im Himmel, immer wenn in Jerusalem alle 24 Priesterälteste von allen Klassen zusammen waren, dann war das der Moment, wenn das ganze Volk Israel nach Jerusalem ging. Nicht nur ein Teil. Normalerweise war immer eine Klasse tätig in Jerusalem von Sabbat bis Sabbat. Aber bei den obligatorischen Festen Pfingsten, Passa, Pfingsten und Laubhütten, da waren alle 24 da. Und wenn in Offenbarung 4 und 5 die 24 Ältesten gesehen werden, dann heißt das, oh, das ganze König- und Priestervolk ist oben versammelt. Und erst dann kommen die Siegel. Und das erste Siegel ist das Kommen des Antichristen, der Reiter auf dem weißen Pferd. Wenn man das einmal so richtig verstanden hat, wie klar die Logik und auch die Schönheit der Struktur in der Offenbarung, in der Prophetie ist, dann wird so vieles auch viel einfacher. Natürlich, nach Palmsonntag, da kamen wichtige Ereignisse, die Kreuzigung und die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Und heute sehen wir, wie Israel, die Juden, heimkehren aus aller Welt, den Staat wieder gründen, die Tempelgeräte für den dritten Tempel vorbereiten. Aber das Zeugnis ist immer noch bei der Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Zeugnis auf Erden, so wie früher im Alten Testament Israel das Zeugnis Gottes war. Aber Römer 11 sagt, dass Gott Israel wieder einsetzen wird als Zeugnis hier auf Erden wie früher. Und darum muss die Gemeinde gehen, damit Israel dann in der 70. Jahrwoche eben wieder Gottes Zeuge sein kann. Und das darf man nicht vermischen, denn wenn ein Jude sich heute bekehrt, und wir rechnen mit etwa 500.000 bekehrten Juden weltweit, die gehören alle zur Gemeinde. Und Galater 3 sagt, da ist nicht Jude noch Grieche. Ihr seid einer in Christus. Man hat mit jüdischen Vorfahren keine Sonderstellung. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Keine Sonderstellung. Und die werden alle auch entrückt werden. Aber nachher, nach der Entrückung, gibt es eine Erweckung in Israel. Und dieser Überrest aus Israel, der dann durch die Drangsal gehen wird, der wird das Zeugnis Gottes hier auf Erden tragen. Und wenn man die Gemeinde in die 70. Jahrwoche und in die Drangsal hineinführt, bringt man alles mit Israel und der Gemeinde vollkommen durcheinander. Ist ein heilloses Durcheinander. Das führt uns gleich zu Punkt 9. Neuntens, die letzte Posaune der Entrückung ist die siebte Posaune aus der Offenbarung. Nun, ich lese aus 1. Korinther 15, 51. Das wird im Messias von Händel vom Tenor als Rezitativ gesungen. Siehe, also ich singe jetzt nicht. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 wird erklärt, wie das geht bei dieser Auferstehung, dass dann eben Jesus Christus bis in den Luftraum kommt und die Gemeinde wird dann ihm entgegengerückt werden. Da haben wir den Ausdruck Entrückung. Warum sage ich das? Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das ist vollkommen eine unbiblische Lehre. Eine Entrückung gibt es gar nicht in der Bibel. Ja, bitte, dort steht es in Ihrer Bibel. Also, und da sagt der Apostel Paulus, bei diesem Moment wird die letzte Posaune klingen. Die letzte Posaune, 1. Korinther 15, 52. War im ersten Korintherbrief, der im Frühjahr 54 nach Christus geschrieben worden war, eine bekannte Sache. Er sagt, bei der letzten Posaune. Aber, jetzt müssen wir gut bedenken, das letzte Buch der Bibel, das wurde erst geschrieben 94, 95 nach Christus. Und das bildet würdevoll den Abschluss der ganzen biblischen Offenbarung. Und dieses Buch heißt Offenbarung. Und da werden viele Dinge mitgeteilt über Prophetie, die man im Alten Testament noch nicht findet. Darum ist in der Offenbarung Israel nicht im Zentrum, sondern es geht um die Gemeinde und es geht sehr stark und um die Namenschristenheit. Die ist ganz wichtig in der Offenbarung. Und jetzt sehen wir, dort wird offenbart das Buch mit den sieben Siegeln. Das beschreibt die Gerichte Gottes nach der Entrückung. Und da wird erklärt, diese sieben Siegelgerichte kommen nach der Entrückung und das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichte und die siebte Posaune besteht aus sieben Schalengerichte. So läuft das ganz streng chronologisch ab. Wenn man nur Siegel, Posaunen und Schalen anschaut. Es wird dann immer wieder unterbrochen in der Offenbarung durch Einschübe, die den Hintergrund erklären. Und zwar übrigens sieben Einschübe. So schön ist die Offenbarung strukturiert. Und nun, die letzte Posaune, dieser Begriff, war im römischen Militär die dritte Posaune, die Posaune zum Aufbruch. Eben, ich habe gesagt, im Jahr 54 war die Offenbarung gar noch nicht geschrieben und dieses Buch mit den sieben Siegeln war noch nicht bekannt. Das findet man auch nirgends im Alten Testament. Auch diese sieben Posaunen und die sieben Schalen. Das wurde dann durch die Offenbarung, so beginnt es ja, Offenbarung Jesu Christi, wurde das offenbart. Und darum ist das, was bekannt war, die letzte Posaune, nicht das gleiche mit dem, was bis zum Jahr 94 etwa unbekannt war. Aber jetzt kann man das sehr schön nachlesen bei Polybios in seinem Werk Geschichte. Er hat eine große Geschichte über das Römische Reich geschrieben. Also Geschichte 6, Abschnitt 40. Das findet man im Internet ohne Probleme. Muss man Polybios eingeben, Geschichte, und dann findet man den Text. Und er erklärte, wie das war beim römischen Heer. Zuerst wurden die Zelte abgebrochen. Dann wurden die Lasttiere beladen. Und drittens, dann wurde die Armee in Bewegung gesetzt. Und bei jedem wurde eine Posaune geblasen. Erste Posaune, Zelte abbrechen. Zweite Posaune, Lasttiere beladen. Letzte Posaune, aufbrechen. Und so ist das ein militärischer Ausdruck. Dann wird das Volk, das himmlische Volk Gottes, aufbrechen in die Herrlichkeit. Und interessant ist, dass im Zusammenhang mit der Entrückung in der Bibel noch weitere militärische Ausdrücke vorkommen. Der Begriff Ordnung oder Abteilung in 1. Korinther 15, 23 ist ein militärischer Ausdruck im Griechischen. Und der Ausdruck gebietender Zuruf in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 ist auch ein militärischer Ausdruck. Also der Ruf eines Generals. Es gibt eben verschiedene Posaunen in der Bibel. Zum Beispiel auch die Posaune zur Sammlung des Überrestes aus Israel. Matthäus 24, 31. Und Jesaja 27, Vers 13. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden Engel ausgesandt mit Posaunenschall und die werden alle Juden, die noch in der Diaspora geblieben sind, noch nicht heimgekehrt sind nach Israel, die werden dann noch gesammelt werden. Das ist nicht die siebte Posaune. Das ist nachher. Also nicht, wenn es Posaune heißt, da muss man einfach an die sieben Posaunen denken. Nein, es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel auch die Posaune zum Bußaufruf am Anfang der Drangsal, Joel 2, Vers 1. Das sind jetzt allerdings Menschen, die blasen. Und dann die Posaune beim Endzeitkampf Christi, Sacharja 9, Vers 14. Das ist nochmals was anderes. Und übrigens, schon bei der Gesetzgebung am Sinai, 2. Mose 19, 16 und 19, finden wir eine Posaune Gottes, ein Schofarhorn Gottes, das immer lauter blies, als Gott die Gebote verkündigte. Also man muss das so unterscheiden. Zehntens, das nächste große Ereignis in der Prophetie ist der Angriff von Russland auf Israel. Der Angriff von Rosh, Hesekiel 38, 39. Das wurde so in Büchern veröffentlicht und dann haben viele Christen gedacht, also als nächstes müssen wir erwarten, Russland greift Israel an. Das stimmt nicht. Der Angriff von Rosh, und das ist wirklich Russland, kommt als letztes kriegerisches Ereignis in der Endzeit vor dem tausendjährigen Reich. Und ich lese dazu Hesekiel 39, Vers 7. Nachdem dort dieser Angriff von Russland mit all seinen Verbündeten aus drei Kontinenten beschrieben wird, und wie Gott dann diesen Feind in Israel, auf den Bergen Israels, mit Feuer vom Himmel vernichten wird, dann heißt es in Kapitel 39, Vers 7, Gott sagt, und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Heilige Israels. Sehen wir, das ist das Allerletzte, was Gott noch zulässt. Von dem Bösen, das sich aufbäumt. Wenn das vorbei ist, dann lässt Gott seinen Namen unter den Völkern nicht mehr entweihen. Wäre das das nächste Ereignis, ja, dann könnte alles andere nicht mehr kommen. mit dem Tier aus dem Meer, mit dem Antichristen, die Gott lästern. Und mit dem König des Nordens und so weiter. Und die ganzen Gerichte der großen Drangsal, das könnte gar nicht mehr kommen. Das ist das Letzte. Also Israel wird dann, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist, nach Hesekiel 37, Vers 24, also gerade schon ein Kapitel vorher, Israel wird durch seinen Schutz, durch den Schutz des Herrn Jesus in Sicherheit sein. Hesekiel 38, 8. Und jetzt kommt noch was dazu. Die weltweite Abrüstung wird bereits stattgefunden haben. Nach Micha 4, Vers 3 werden die Nationen ihre Waffen umschmieden in Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft. Und jetzt versteht man auch, deshalb wird man die altkonventionellen Waffen von Roche verbrennen können. In Hesekiel 39, 9 wird gesagt, da kann man dann lange mit diesen Waffen heizen. Es geht mit Panzern nicht und mit Flugzeugen. Aber die werden wieder konventionell werden die da angreifen und dann kann man diese Waffen verheizen. Man muss sich eben das im Klaren klar sehen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann ist nicht einfach das tausendjährige Reich und die Perfektion da. Das wird noch einen Übergang geben. Und die Völker müssen auch vor seinem Richterstuhl erscheinen und gerichtet werden. Das braucht alles Zeit. Und in dieser Übergangszeit kommt eben dieser Aufstand. Aber übrigens mit traditionellen Waffen, da kann man unglaublich gut töten. Ja, wenn man sieht, in der Vergangenheit, in den Kriegen, da wurden ja ähnlich wie heute da 100.000 umgebracht und dort ohne Probleme 10.000 und so weiter. Das ist eigentlich ganz erstaunlich, wie die modernen Waffen, die heute eingesetzt werden, gar nicht unbedingt zu so viel mehr Toten führen, als wie das in der Vergangenheit, in der Geschichte war. Da wurde massenhaft getötet. Ja, also das zeigt, dieser Angriff wird schrecklich sein. Aber Gott wird Roche dann richten. Und gerade ab Kapitel 40 bis 48 kommt der perfekte Zustand dann des tausendjährigen Reiches mit dem erweiterten dritten Tempel, ganz genau beschrieben, und der neuen Landverteilung unter die 12 Stämme Israels. Elftens. Der König des Nordens ist Russland. Roche aus Hesekiel 38 bis 39. In der Zwischenzeit können wir das ganz schnell behandeln, ja. Wir wissen, in der erfüllten Prophetie war der König des Nordens, Daniel 11, 1 bis 35, stets Großsyrien. Syrien, Libanon bis Pakistan. Wir haben die Karte schon gesehen. Aber in Hesekiel 38, 39 heißt es von Roche, dass dieser Feind kommt aus dem äußersten Norden. Jetzt muss man mal hier von Israel auf der Weltkarte hinaufgehen, ein bisschen. Ja, dann kommt man nach Syrien, zum König des Nordens. Aber im äußersten Norden geht man rauf, ja, schließlich landet man beim Nordpol. Aber da gibt es keine Menschen. Aber man muss beim letzten Land halten und dann ist man in Russland. Übrigens, Jerusalem und Moskau liegen fast auf dem gleichen Längengrad. Also es ist ganz eindeutig Russland. Und auch diese Völker, die erwähnt werden, Mesech und Tubal, das sind Völker, die man in der Geschichte kennt als die Moskowiter und die Tobeliter. Vor 2000 Jahren haben die zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer gesiedelt. Das sind Völker, die eben zu den Vorfahren des russischen Reiches gehören. Es ist Russland, aber darf nicht verwechselt werden mit dem König des Nordens. Der König des Nordens wird die große Drangsalszeit eröffnen. Und Roche kommt ganz am Schluss nach der Wiederkunft Christi. Zwölftens, das tausendjährige Reich ist schon jetzt. Und Christus kommt am Ende dieses gegenwärtigen Reiches zum Gericht des Weltendes. Das war die Lehre der katholischen Kirche und ist es bis heute. Jetzt, Christus regiert durch die Kirche und darum müsse eben die Kirche eben das Sagen haben in der Politik. Und ganz am Schluss kommt Christus und dann ist das tausendjährige Reich vorbei und dann kommt das Weltende, neuer Himmel und neue Erde. Und die Reformatoren haben das übernommen. Aber das hängt damit zusammen, die Reformatoren, die waren noch nicht so reformiert wie wir. Ja klar, der muss ja zuerst all die Grundlagen, wie wird man gerettet, das musste geklärt werden. Nur durch Gnade, ohne Werke. Und nur die Bibel hat Gültigkeit, nicht die Entscheidungen des Papstes und der Konzilien. All diese grundlegenden Dinge mussten durch die Reformation eben wieder geklärt werden. Aber die Reformatoren haben gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Und das ist weitergegangen. Und so haben sich eben die Gläubigen nach der Reformation weiter mit der Bibel beschäftigt und auch mit dem prophetischen Wort und haben erkannt, das ist vollkommen falsch. Im tausendjährigen Reich, nach Offenbarung 20, Vers 3, wird der Teufel gebunden sein und wird die Nationen nicht mehr verführen können. Ist das jetzt? Es ist wie kann ein vernünftiger Mensch so etwas glauben? Es ist so im Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Heute geht der Teufel umher als brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. So steht es in 1. Petrus 5, Vers 8. Er ist sogar der Gott dieser Welt. So wird er genannt in 2. Korinther 4, 4. Und viele Stellen warnen vor Verführung in der Endzeit. 1. Johannes 2, 26, Matthäus 24, 24. In 1. Johannes 2 übrigens, ganz allgemein, durch die ganze Kirchengeschichte. Matthäus 24, 24, ganz speziell für die Endzeit mit den neuen Propheten. Mit Zeichen und Wunder. 2. Timotheus 3, Vers 13, warnt auch vor Verführung. 2. Korinther 11, 2 bis 3, auch ganz allgemein, warnt vor Verführung. Also, wir sind nicht in der Zeit, wo der Teufel nicht mehr verführt. Und übrigens, im tausendjährigen Reich wird der Löwe Gras fressen. Nach Jesaja 11, Vers 6. Und das heißt also, man kann den Test selber durchführen im Zürcher Zoo, aber man muss dann schon eine gute Beziehung haben zum Zoowärter. Und da kann man mal hinhalten, Stroh oder Fleisch. Und wenn er das Stroh nimmt, ja, dann sind wir im tausendjährigen Reich. Diese Lehre der katholischen Kirche und am Anfang der Reformation nennt man Amillennialismus. Millennialismus, das heißt Lehre vom tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich wird ja in Offenbarung 20 erwähnt. Und Amillennialismus heißt kein tausendjähriges Reich. Ist ein komischer Name. Denn die glauben ja ein tausendjähriges Reich. Die sagen, jetzt, in den vergangenen 2000 Jahren, war das tausendjährige Reich. Aber Amillennialismus heißt, wir glauben nicht, dass das tausendjährige Reich erst in der Zukunft liegt. Also sie glauben nicht an ein zukünftiges tausendjähriges Reich. Das bedeutet Amillennialismus. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen, da sagen sie, Christus herrscht heute, das tausendjährige Reich ist jetzt. Und das kann man gleich vergessen. Denn der Teufel ist nicht gebunden, er verführt immer noch. Dann gibt es aber eine andere Lehre, das ist der Prämillennialismus und das ist die biblische Lehre. Prämillennialismus heißt prä, vor. Das heißt, dass Jesus Christus wiederkommt, aber noch vor dem tausendjährigen Reich. Und dann richtet er das tausendjährige Reich auf. Das heißt also, Offenbarung 19, 11, Jesus Christus kommt als Richter aus dem Himmel. Und dann kommt Kapitel 20, 1 bis 10, das tausendjährige Reich. Also das ist die biblische Lehre der Prämillennialismus. 13. Das Christentum wird diese Welt mehr und mehr verändern, verbessern und in allen Bereichen durchdringen, bis schließlich Christus wiederkommt. Das ist ganz falsch. Übrigens, der Sauerteig ist in der Bibel immer im Alten und im Neuen Testament ein Bild der Sünde. Nie von dem Guten, von dem Evangelium. In Matthäus 16, Vers 12 wird der Sauerteig als Bild gebraucht für falsche Lehre. In 1. Korinther 5, 6 bis 8 für Unmoral. Und Galater 5, Vers 9 wieder für falsche Lehre. Gesetzlichkeit. dass man durch Werke gerettet wird. Der Sauerteig, und das ist jetzt wichtig, im Gleichnis von Matthäus 13, 33. Das Reich, der Himmel, ist gleich einer Frau, die nimmt Mehl und setzt Sauerteig an und der Sauerteig durchsäuert alles. Das wurde gelehrt, seht ihr, der Sauerteig sei das Evangelium und der durchsäuert die ganze Welt und dann am Schluss, wenn alles durchsäuert ist, dann haben wir den Zustand, perfekt, Jesus Christus herrscht dann. Und so ist diese Vorstellung eben ganz falsch, denn der Sauerteig bedeutet, ihr Lehre und Unmoral wird die gesamte Christenheit verderben. Bis hin eben zur Homosexualität in der Kirche. Das haben wir ja. Es ist vollkommen durchsäuert, die Christenheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht von dem großen endzeitlichen Abfall in der Christenheit. Und auch 2. Timotheus 3, 2. Petrus 2 bis 3, der Judasbrief. Also es wird nicht immer besser, sondern es kommt zu einem endgültigen Abfall. Diese Lehre nennt man, diese falsche Sicht, Postmillennialismus. Und zwar sagt man, das tausendjährige Reich entwickelt sich langsam immer mehr. Also nicht, das ist schon, sondern das entwickelt sich immer mehr und Christus regiert so immer mehr über diese Welt und dann am Schluss, wenn er wiederkommt, dann ist eigentlich alles perfekt. Und dann kommt das Ende der Welt. Sieh mal, es ist fast das gleiche wie Amillennialismus. Aber da sagen sie nicht einfach, das tausendjährige Reich ist jetzt, sondern das entwickelt sich langsam. Und diese Lehre kommt heute wieder ganz stark unter den Evangelikalen auf. Und man sagt, seht ihr, die Mission ist nicht nur da, um den Leuten zu zeigen, wie sie gerettet werden, sondern die Mission muss auch diese Welt und die Gesellschaft verändern. Das ist eine falsche Lehre. Und darum werden sogar Projekte mit der UNO zusammen gemacht, gegen AIDS und so weiter. Aber wir sollen nicht mit der Welt zusammenarbeiten. Und unsere Kernaufgabe ist immer das Evangelium. Natürlich, das wussten die Missionare immer, dass man den Leuten zu essen gibt und Kleider gibt, wenn sie zu wenig haben. Das ist selbstverständlich. Aber es ist nicht die Kernaufgabe der christlichen Mission. Also, das können wir auch gleich abstreichen. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Punkte, aber ich mache das kurz. Also, 14. Die Hure Babylon ist der Islam. Die Hure Babylon in der Offenbarung sitzt auf 7 Hügeln. Kapitel 17, 9. Sie ist die Stadt des Königtums über die Könige der Erde. 17, Vers 18. Nun, was ist das? Das ist eindeutig die Siebenhügelstadt Rom. Die war bekannt in der Antike als die Stadt mit den 7 Hügeln und das war die Stadt, die mit dem Kaiser das Königtum hatte über die Könige der Erde. Diese Hure Babylon steht in der Offenbarung im Kontrast zur Braut des Lammes. Hure, Braut. Und die Braut des Lammes wird genannt das neue Jerusalem, im Kontrast zu der großen Babylon. Nun, die Braut des Lammes, das neue Jerusalem, das ist die wahre Gemeinde, die Kirche. Offenbarung 21, Vers 9. Und ich muss ja nochmals betonen, die Offenbarung war ja als Ergänzung gegeben, neutestamentlich, zu den alttestamentlichen Propheten, weil dort die Kirche ein Geheimnis war. Die Gemeinde, ja? Bestehen aus den wahren Gläubigen. Und darum wird in der Offenbarung eben das Thema wahre Kirche und die abgefallene Christenheit ganz zentral behandelt. Und so haben wir hier einen Kontrast zwischen der wahren Kirche und der falschen Kirche in Rom. Ja? Und da wird gesagt in 17, Vers 3, dass diese Hure reitet auf dem Tier mit den 10 Hörnern, auf dem Römischen Reich. Und so hat die katholische Kirche von Rom durch die Jahrhunderte hindurch das Römische Reich, das Heilige Römische Reich und das Römische Reich deutscher Nation beherrscht, Könige eingesetzt, Könige abgesetzt. Sie war die Reiterin, sie hat bestimmt, was durchgeht. Und das passt so genau. Und dann ist diese Hure bekleidet mit Scharlach und Purpur. Das sind genau die Farben. Scharlach, der Kardinäle, und roter Purpur, der Bischöfe. Der blaue Purpur fehlt. Und dann heißt es, diese Hure hat Edelsteine, Gold und Perlen. 17, Vers 4. Und das kennzeichnet die Schatzkammern der Kirche aus Rom. Ich war schon in einer Schatzkammer des Vatikans. Voll, voll, voll Edelsteine, Gold, Silber. Habt ihr das gesehen? Und dann der goldene Becher, den sie in der Hand hält, voll Gräuel. Gräuel bedeutet oft Götzendienst. Stellt das götzendienerische Zentrum der Kirche von Rom dar. Das Messopfer. Bei dem ein Brot als wirklicher Gott angebetet wird. Also dieser Becher symbolisiert genau das, den Messbecher. 17 Vers 4. Und dann steht in 17 Vers 6, sie ist betrunken von dem Blut der Heiligen. Und das entspricht der Tatsache, dass die Kirche von Rom Hunderttausende von Gläubigen umgebracht hat. In der Geschichte. Ich war die Hure Babylon, wie in der Offenbarung gesehen, nicht nur in der Endzeit, sondern in ihrer ganzen Wirkung in der Christenheit, in der bekennenden Christenheit. Und dann können wir gleich 15 noch anhängen. Die Hure Babylon ist eine Welteinheitsreligion. Stimmt nicht. Der kommende Diktator und seine 10 höchsten Minister, die 10 Könige, die 10 Hörner, werden die Hure vernichten. Schließlich werden sie vernichten. 17 Vers 17 und folgende. Die Religion des Tieres aus dem Meer und des Tieres aus der Erde ist die Anbetung des Diktators als Gott der Festungen. In Daniel 11, 38 heißt es von dem Antichristen, er achtet keinen Gott außer den Gott der Festungen. Und das ist ein Name für Jupiter Capitolinus. Der oberste heidnische Gott der Römer und Griechen mit seiner Festung, dem Kapitol in Rom. Das ist der Gott der Festungen. Das heißt also, dieser kommende Herrscher, die werden auf das alte Heidentum zurückgreifen, in Übergehung des Christentums. Und so wird er sich als Jupiter Capitolinus anbeten lassen. Der Antichrist wird angebetet werden, aber das ist nicht dasselbe wie der Kult der Hure Babylon. Aber ganz wichtig, das hat John Nelson Darby geschrieben. Er hat einmal einem Priester gesagt, die Hure Babylon ist die römische Kirche. Und der Mann war ganz schlau, intelligent. Und er hat gesagt, ja gut, aber die hat auch Töchter. Denn in 17 Vers 5 heißt es, das ist die Mutter der Huren. Das heißt also, alle Kirchen, die durch Abspaltung von der katholischen Kirche von Rom entstanden sind und nun ebenso wie sie den Weg weg von der Heiligen Schrift gegangen sind, sind Töchter der Hure Babylon. Eine Kirche, die sagt, Pfarrer können homosexuell leben, die ist ja noch schlimmer geworden als die Mutter. Das würde die Mutter nicht sagen. Dort wird es vielleicht im Verborgenen gemacht. Ja? Aber die sagen nicht, dass offiziell das ist gut. Das ist ein Unterschied. Aber das ist eine Tochter, die sagt, das ist gut. Das ist richtig. Und so sehen wir, die Töchter können in manchen Beziehungen noch viel schlimmer werden als die Mutter. Und da hatte der Priester vollkommen recht. Aber man muss die Töchter unterscheiden. Es gilt, wie die Mutter, so die Tochter, Hesekiel 16, 44. Und manchmal sind die Töchter noch schlimmer. 16, jetzt bin ich wirklich dann am Ende. Die Hure Babylon ist die wiederaufstehende Stadt Babylon im Irak. Falsch. Die Stadt Babylon im Irak ist ein Bild der falschen Kirche von Rom, der Hure Babylon. Genauso wie Jerusalem in Israel ein Bild der wahren Kirche, dem neuen Jerusalem ist. Offenbarung 21, 9. Und es kommt dazu, die Angaben in Offenbarung 17 bis 18 passen überhaupt nicht auf Babylon im Irak. Ja, also, wenn du mir noch 20 Sekunden gibst. 20. Ja, und dann ein bisschen überzogen. Ja, so macht man es doch. In 5 Minuten und dann kommt man in 10. Aber man will natürlich in 5 Minuten kommen. Also 17. In Europa und in Amerika wird es in der Endzeit noch eine große Erweckung geben. Diese Aussage entspricht der Falschprophetie der in Matthäus 24, 11 und 24 angekündigten Endzeitpropheten. Aber 2. Timotheus 3 und 4, 2. Petrus 2 bis 3, Judasbrief, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, sprechen von einem großen Abfall innerhalb der Christenheit. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2. Obwohl sich das Evangelium in der Welt ausbreiten sollte, sollte sich die Gesetzlosigkeit immer mehr ausbreiten. Und zwar so, dass der Höhepunkt erreicht wird in der Endzeit mit einem großen Abfall. Und der Höhepunkt ist dann, wenn der Antichrist kommt. Und dann kommt der Herr Jesus als Richter der Welt am Tag Christi, am Tag des Herrn. 18. Die Geistesausgießung nach Joel 3 findet heute statt. Das wird immer wieder behauptet, nicht wahr? Joel 1 und 2 beschreiben den verheerenden Feldzug des Königs des Nordens gegen Israel. Ganz Israel wird überrannt und verbrannt. Bei dem das ganze Land verwüstet wird. Das wird sich ab Beginn der großen Drangsal, letzte 3,5 Jahre, erfüllen. Und dann kommt Joel 3. Und dort heißt es deutlich, danach wird Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Das heißt am Anfang des tausendjährigen Reiches. Die Ausgießung an Pfingsten war das gleiche Phänomen. Deshalb sagt Petrus mit Verweis auf Joel 3 und als Antwort auf die Frage der Leute, was ist das? Sagt er, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Apostelgeschichte 2, Vers 16. Aber er sagte nicht, dass dies die Erfüllung gewesen sei, sondern das gleiche Phänomen, was in Joel beschrieben wird. Sehen wir, also der Jesus wird zum zweiten Mal kommen als König der Welt und danach, nachdem der König des Nordens Israel vernichtet haben wird, der islamische Staat, dann wird Gott den Heiligen Geist nach Joel 3, Vers 1 am Anfang des tausendjährigen Reiches ausgießen über alles Fleisch, über alle, die sich dann aus Israel bekehrt haben und aus anderen Völkern. Und wir sehen Apostelgeschichte 2, Vers 17, das war kurz nach dem ersten Kommen des Herrn Jesus, wo Petrus sagt, dies ist es, was Joel gesagt hat. Aber die Erfüllung, die kommt erst in der Zukunft.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Wie kann man verbreitete Irrtümer über biblische Prophetie vermeiden?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.